Ja, wir reden gleich ein bisschen über deine Musik. Du nennst dich Singer-Songwriterin?
Ich nenne mich Liedermacherin, manchmal auch Liedpoetin, weil das Machen klingt natürlich auch so, man nehme einen Reim und ja, so ist es ja natürlich auch nicht. Also, aber Singer-Songwriter finde ich halt affig, weil ich Texte auf Deutsch. Das gipfelt dann manchmal bei manchen Kollegen oder Kolleginnen ja in Begriffe wie German Singer, Songwriter, und das finde ich dann also ganz bescheuert. Tja, ich schreibe deutsche Lieder, das ist meine Muttersprache und ja.
Was machst du denn, wenn du keine Lieder schreibst? Also meine Frage zielt darauf hin, du lebst davon wahrscheinlich nicht.
Doch.
Doch.
Ich lebe davon.
Wow.
Ja, aber, okay, es ist immer auch eine Frage, welche Ansprüche man stellt. Ne?
Oder
also ein sehr einfaches Leben ist durchaus möglich.
Höher als ein Hartz-IV-Satz sollte es ja schon sein. Das heißt, man muss dann wirklich regelmäßig auch Auftritte
besorgen. Ja, CD-Verkäufe, es ist die andere Einnahmequelle. Ansonsten sind es Auftritte.
Hast du einen Bekanntheitsgrad da in der Region dann bei Rottweil?
In Rottweil bin ich natürlich schon bekannt. Wobei ich eigentlich so in ganz Deutschland unterwegs bin. Also ich bin eher selten in der Region unterwegs. Also ich bin auch eine kleine Fangemeinschaft in Norddeutschland, in Niedersachsen, aber auch so Mitteldeutschland. Ja.
Oder in Jena.
Oder in Jena, ja, wobei das schon lange her. Thüringen war irgendwie, das war mal so eine Zeit, da wurde ich viel gebucht in Thüringen und irgendwie, das verändert sich dann immer. Ja.
Seit wann machst du das und wie hat sich das so entwickelt überhaupt, zu dieser Entscheidung zu kommen?
Gut, also ein Traum war es von mir schon als Kind. Aufgewachsen in einem Haus, wo Reinhard May Platten also rauf und runter liefen. Es hat mich schon immer fasziniert, Lieder zu schreiben, die auch irgendeinen Sinn ergeben. Wollte ich auch können. Ich hatte zuerst Klavierunterricht. Das war allerdings ein bisschen traumatisch, weil ich schon mit 6 Jahren, und ich glaube, ich war eigentlich sogar erst 5. Meine Eltern haben damals, glaube ich, gemogelt, bekam ich Klavierunterricht und der war dann eben sehr, sehr streng. Da durfte man nicht improvisieren und so. Ich hatte dann ziemlich bald die Idee, die Gitarre von meinem Vater zu schnappen und habe mich dann auch bis auf 2 Monate Unterricht, also von denen mal abgesehen, in der Folge dann geweigert, das Instrument ordentlich zu lernen, habe es mir dann selbst beigebracht und bin dann so mit Liedern von Reinhard May und so weiter, Degenhardt waren auch dabei, später Klaus Hoffmann, Bettina Wegner und so, das war eben die ganze Liedermacherzeit, habe mich von diesen Leuten, Künstlern eben auch inspirieren lassen und ja, so war das eigentlich immer ein Bestandteil, das Singen, die Lieder selbst zu schreiben, den großen Schritt zu machen, zu sagen, ich setze alles auf eine Karte, das war dann 99 eigentlich.
War das ein schwieriger Schritt oder ein befreiender?
Der war, ja, wie man sieht, also man von außen haben bestimmt viele gedacht, ich bin nicht ganz dicht. Ich hatte damals eine ganz gute Anstellung als Musiktherapeutin in der Schweiz. Das war, ich durfte da mit viel Geld Instrumente einkaufen für eine Kulturwerkstatt. Habe dort mit viel mit autistischen Menschen gearbeitet. Also es war ein Heim für geistig Behinderte und konnte dort mich eigentlich austoben und also nur eigentlich, weil auf der anderen Seite war das auch die Zeit, wo diese unselige Qualitätsmanagement-Geschichte einbrach in der Schweiz, wo man dann plötzlich anfing, mit der Stoppuhr zu schauen, ja, wie viel Zeit braucht es denn, bis ein Bewohner überhaupt im Therapiezentrum ist und könnte diese Arbeit nicht auch eine Reinigungskraft machen und so. Ja, also es wurde alles gemessen. Und es ist natürlich so, dass wenn ein Mensch, der schon seit 15 Jahren vielleicht in so einem Heim wohnt oder schon als Kind, als Dreijähriger reingekommen ist und nie eigene Entscheidungen treffen durfte, dass das natürlich dann schon ein Erfolg ist, wenn der im Rahmen einer Therapie zwischen zwei Instrumenten plötzlich wählt. Ja. Aber das ist nicht so messbar, das ist nicht so vorzeigbar. Und als dann das, also diese Qualitätssicherungsgeschichten so in den ganzen Therapiebereich reingebrochen sind, da in diese Zeit fiel glücklicherweise ein Autounfall von mir und da habe ich beschlossen, jetzt wird es Zeit, die Dinge zu machen, die man wirklich machen will, die ich wirklich machen will. Und ganz oben auf der Liste stand Lieder schreiben und auftreten damit. Und dann habe ich das innerhalb von einem Jahr auch gemacht.
Das klingt auch jetzt noch so ein Drehbuch-Aha-Erlebnis.
Ne? Nee, das ist es noch gar nicht. Also so richtig nach Drehbuch klingen eigentlich die Details. Das war nämlich an einem Tag, da hat es mich überschlagen mit dem Wagen. Es war glatt, ein sonniger Tag im Februar. Und in einem Waldstück war es glatt und ich habe mich zweimal mit dem Auto überschlagen. Und was wirklich nach Drehbuch klingt, das war, dass der erste Wagen, der anhielt, der Wagen eines Bestatters war. Und da sind dann...
wirklich im Leichenwagen?
Jetzt, oder? Ja, im Leichenwagen. Da sind dann zwei, ich ging die Scheibe runter und einer sagte, können wir helfen? Ja, und das war irgendwie so schräg, so Monty Python-mäßig. Aber es war genau der Moment, wo mir klar wurde, dass das weiß man nie, wann nicht irgendwie so jemand da steht und sagt, können wir helfen. Und ja, es ist mein erstes Programm, das ich dann zu dem Thema Tod auch gemacht habe. Das war eine Liedersammlung und die hieß dann bezeichnenderweise auch noch, wenn ich mal tot bin, mache ich, was ich will. So war das, ja.
Ich finde es auch gerade ganz lustig, deine Thermoskanne, da steht Schwarzwald Augenklinik drauf.
Und ich war, jetzt machst du hier Schleichwerbung.
Als Kind Riesenfan der Schwarzwaldklinik.
Echt?
Damit bin ich so groß geworden, obwohl ich nicht aus dem Schwarzwald komme. Und da fand ich auch mal ganz spannend, dieses Tanz. Ja? Also wenn die dann diese, natürlich immer im Sommer, war nie glatt, wenn dann die Leute so durch diese Landschaften, Schwarzwaldlandschaften, Serpentinenstraßen gefahren sind, so über die Böschung sich die Autos überschlagen haben. Ah. Alten VW Polos aus den 80ern. Muss ich jetzt gerade dran denken. Und eben mit der Schwarzwaldklinik, ja.
Aber es ist die Augenklinik.
Ist die Augenklinik, gut. Du hast eben erzählt, so wer dich inspiriert hat oder eben so bekannte deutsche Liedermacherinnen, Liedermacher. Kennst du da welche auch persönlich? Also wie ist da die Szene? Kommt man irgendwie an die dran oder ist es eine ganz andere Welt?
Dazu muss man natürlich erstmal sagen, diese Liedermacher und Liedermacherin der damaligen Zeit, zu denen habe ich im Grunde keinen Kontakt. Es gibt ja längst eine ganz neue, frische, auch zum Teil sehr junge Szene und die ist sehr groß und die sind auch vernetzt. Also da habe ich viele kennengelernt über die Akademie für Musik und Poesie von Christoph Stählin, der ja Liedermacherinnen und Liedermacher aus dem ganzen deutschsprachigen Raum um sich versammelt hat. Und da kennt man sich, also Dota Kehr, Sebastian Krämer, Bodo Wartke, ja, das sind bekannte Leute dabei, weniger bekannte. Wobei ich immer denke, so richtig bekannt kann man fast nicht sein heutzutage als Liedermacher oder Liedermacherin, weil es einfach viel zu wenig Sendungen gibt, die diese Musik spielen. Das ist leider so.
Wenn man die noch braucht, ne? Ich meine, die Bedeutung des Radios wird ja wird ihm ja zunehmend abgesprochen. Zum Beispiel Dota Kehr ist ja ein gutes Beispiel. Die ist wirklich bekannt geworden damit, ja. Und füllt die Hallen, ohne dass sie jetzt ihre Seele verkauft hätte. Oder das, also behaupte ich mal, dass sie sich jetzt wahnsinnig verändert hätte in dem, was sie tut und angepasst hätte oder mainstreamiger geworden wäre. Also ich finde, sie erlebt sie als sehr authentisch und ja. Funktioniert. Also was ja auch Hoffnung macht, dass sowas klappt.
Das denke ich auch. Ich glaube halt, ein großes Plus von Dota ist, dass sie eine Band hat Und das ist auch, sieht man auch in den Veranstaltungsprogrammen, ja, bei der Kleinkunstbühne, sobald man nicht alleine unterwegs ist, sondern möglichst mit Band, sind die Chancen größer. Und dann ist ja so, dass Dotas Musik einen unglaublichen Spagat hinlegt. Also sie hat ja wirklich auch schwerwiegende oder, sag ich mal, wirklich gute, wichtige Inhalte. Also ihre Texthefte sind auf jeden Fall faszinierend und gleichzeitig ist ihre Musik aber häufig sogar tanzbar. Und da deckt sie viel ab. Also Körper, Bauch, Geist. Ja, das ist natürlich ein gutes Konzept.
Was würdest du sagen, welchen Bereich deckst du am ehesten ab?
Ich hoffe Herz.
Herz, okay. Das ist dann immer der schmale Grat, nicht kitschig zu werden. Also das ist so eine Herausforderung beim Musikmachen.
Ja.
Deutschsprachige Texte, wo es um Herz geht. Oder um Liebe oder um Gefühle.
Ich glaube, der Punkt ist, für mich habe ich den Weg eigentlich schon, also ich weiß ganz genau, was du meinst. Das war oft auch, gerade in den Anfängen, ein großes Hindernis für mich, mich überhaupt ans Texten zu machen. Ich glaube, es gibt auch eine große Angst, eine typisch deutsche Angst auch vor Kitsch. Ne? Also ich hab das auch, da gehen bei mir alle Lichter an. Aber ich habe eigentlich ein ganz gutes Rezept dagegen, indem ich beschreibe, möglichst ohne es zu benennen. Also ist immer ganz witzig, wenn ich eine neue CD rausbringe und oder aus dem Bekanntenkreis Lieder, also im Bekanntenkreis Lieder spiele, vorspiele, dann höre ich ganz häufig von Leuten, die sagen, ach nein, wie toll du das beschrieben hast, ich habe es direkt selber gesehen, wie ich damals, und dann beschreiben sie was und ich merke aber, während sie beschreiben, die waren so in ihrem eigenen Film, ich habe das gar nicht gesungen, die sind in ihr eigenes Erleben gegangen, ne? Obwohl ich eigentlich sehr detailreich und sehr genau und präzise Dinge beschreibe, landen die Leute dann doch in ihrem eigenen Film. Und das ist toll. Denn in dem Moment, wo ich es benenne, wo ich singe, ich liebe dich oder so, da ist es ist tot. Ne? Also es ist viel besser, Dinge so zu beschreiben, dass das Eigentliche dann vom geistigen Auge entstehen kann. Und ja, das ist mein Rezept gegen Kitsch.
Ich finde, das ist auch ein bisschen Sinn und Zweck von Musik, oder? Oder auch Sinn und Zweck von Musik. Nicht, dass sowas, dass was Belehrendes hat oder dass mir jemand was von außen erzählt, sondern dass ich im Idealfall was über mich lerne. Oder mich mehr.
Ja, aber man muss sich davor hüten, es zu sagen.
Ohne dass es jetzt irgendwie esoterisch oder therapeutisch oder kitschig klingt.
Ja.
Aber ich denke, also wenn man ehrlich ist und die Leute fragt, warum, was finden sie toll an Musik, warum hören sie das? Ich meine, da geht es ja jetzt nicht um Bildung oder Wissen, es geht einfach um Feeling. So.
Ja.
Auch gerade auf Live-Konzerten. Eine besondere Stimmung.
Also für mich ist dann eigentlich das größte Geschenk, wenn mir jemand nach einem Konzert, manchmal auch noch Wochen danach, eine E-Mail schreibt und sagt, ich zehre noch davon. Dann denke ich, dann habe ich es richtig gut gemacht. Dann war es ein gutes Konzert. Und so sind auch meine Lieder reifen unglaublich lange. Ich finde es immer sehr schade, dass man heutzutage eigentlich von Veranstaltern oft hört, das war so ein tolles Konzert, komm doch nächstes Jahr mit deinem neuen Programm. Ich denke ja, Leute, ich schreibe keine Lieder, die in einem Tag oder in zwei Tagen, manche Lieder gehen Jahre, bis sie fertig sind. Die müssen reifen und reifen mit mir und ja, gibt es manchmal 5 Versionen, bis ich weiß, welche ich nehmen will. Aber ich finde eben, dass sie auch dadurch eine längere Haltbarkeit haben. Also ich geniere mich nicht, Lieder zu singen, die ich vor 10 Jahren geschrieben habe, wenn ich sie immer noch gut finde.
Es wäre jetzt so eine Frage auch gewesen, wie schreibt Annette Kuhr Lieder? Wie ist der Prozess? Wie kommst du zu deinen Texten? Also was jetzt gerade schon erzählt, es ist oft lange dauert und dass es dann auch eine gewisse Zeitlosigkeit vielleicht hat, so ein Song.
Ja, also ich vermeide eigentlich schon so, zum Beispiel politisches Alltagsgeschehen ist jetzt etwas, das ich schon sehr verfolge, aber das reizt mich nicht beim Dichten. Das reizt mich einfach nicht. Es ist mir auch zu schnelllebig. Ich möchte am liebsten ein Lied schreiben, das eben möglichst noch viel, viele, viele Jahre gilt. Und eben nicht nur unter historischem Interesse. Meistens ist so, dass ich irgendwas aufschnappe, also irgendwie ein Gedanke, eine Zeile, eine Handbewegung, was ich sehe irgendwo, und wenn es mich irgendwie fasziniert, dann schreibe ich das auf und habe meistens schon ein, zwei Zeilen, häufig auch eine Melodie, und das ist für mich so das Ei, und aus diesem Ei schlüpft dann das Lied. Und jetzt ist für mich eben wichtig beim Schreiben, also häufig weiß ich noch nicht, wo es hingeht. Es ist einfach ein klares Bild, eine Melodie, eine ganz klare Atmosphäre. Ich glaube, Atmosphäre ist so das Zauberwort. Die Atmosphäre von dem Lied steht mit dem allerersten Gedanken. Und von dieser Atmosphäre, die muss ich dann ausbreiten dürfen in einem Lied. Und da kann man immer wieder mal, oder ich gehe da manchmal auch... klappere ich die Holzwege ab, bis ich merke, nee, das ist es nicht. Es muss dem am Ende des Liedes, überall, mittendrin, am Schluss, im Refrain, dieser Grundgeist oder dieses Ei noch irgendwie spürbar sein, was ich von vornherein hatte bei der ersten Idee. Und ich schreibe oft in einem Zustand, den könnte man auch so halb, als halbträumend bezeichnen, in dem eben die Bilder kommen. Und was mir immer hilft, sind genaue Beobachtungen. Und das habe ich auch Christoph Stählin sehr zu verdanken. Dieses genaue Beobachten, das führt oft zu der eigentlichen Aussage, die aber dann letztendlich nur erfüllt werden kann. Und sich vor Bewertung eher hüten sollte. Bewerten darf es dann der es anhört.
Ja, also ich fand die Texte auch sehr, also eher weich, poetisch und auch so sehr naturlyrisch. Also Natur spielt ja eine riesige Rolle für dich.
Ja.
Was man ja auch sehr gut beobachten kann, sind trotzdem, also welche Rolle spielen trotzdem Menschen in diesem ganzen Prozess?
Welche Rolle spielen Menschen? Wenn ich jetzt beim Liederschreiben bin, oder wie meinst du das?
Für deine Texte, für deine Musik. Wie verarbeitest du Menschen da drin? Ich meine, du hast eben schon gesagt, du würdest nie Ich liebe dich singen, aber trotzdem bist du ja ein Mensch und du bist nicht isoliert auf einer einsamen Insel, auch wenn du das jetzt hier oft so ein bisschen besingst, so dieses Alleine mit der Natur sein, aber ja, würde mich jetzt interessieren, wie die Menschen da drin vorkommen.
Also die Menschen kommen natürlich schon vor, zum Teil. Also jetzt, gut, du hast jetzt zwei CDs da, bin ich sehr, sehr in diese Natur-Thematik eingestiegen. Ich habe auch in meiner früheren CD von der Liebe zum Detail sehr detailreich Menschen beschrieben, von der Freundin, die einen passenden Mann sucht, bis zum Kleinstadtguru oder zu Magdalena, die als Putzhilfe in einer blöden Familie arbeiten muss und so weiter. Aber oder vom Pärchen am Gemüsestand. Das waren alles solche, eher, gerade irgendwie interessieren mich Landschaften mehr und diese Dinge. Aber zum Beispiel in meinem Liebeslied So oder So geht's ja auch um jemanden, zu dem man sich sehr hingezogen fühlt und wo es darum geht, wie bringe ich es rüber und wie dieses Hin- und Her-Überlegen letztendlich dann die Liebeserklärung an sich dann schon ist. Da muss man dann schon gar nichts mehr sagen.
Ja, Sommerlandtraum, das ist jetzt dein aktuellstes Album Ende letzten Jahres, also 2017.
Ja, im Dezember.
Kam es raus, eigentlich noch frisch, kann man sagen.
Ja,
das ist auch ein, frisch. Ja, ein Winteralbum ist es nicht wirklich, obwohl da auf dem Cover eine Schneefrau und ein Schneemann zu sehen sind. Es geht viel um Natur. Hiddensee, also Norden, da hast du ja auch eine Beziehung zu. Amsterdam kommt vor, also du beschreibst wirklich Orte und Landschaften und Jahreszeiten, die dich interessieren.
Ja, es klingt jetzt doof, aber ich kann es mir auch nicht aussuchen. Also die Lieder oder die Themen finden eher mich, als dass ich sie finde. Da war für mich am meisten Musik drin in diesen Themen. Und für mich spielt ja die Musik gerade so eine wirklich gleichrangige Rolle. Ich könnte jetzt nicht sagen, Text ist wichtiger. Gar kein Fall.
Was verbindet dich zum Beispiel mit Amsterdam?
Das ist ja eigentlich ein Beziehungslied. Das war jetzt zufällig in Amsterdam, aber dieses Amsterdam heißt ja eigentlich jetzt Reden von Liebe. Und in diesem Reden von Liebe wird vielleicht auch dieses Todreden am deutlichsten. Ja, und Amsterdam selbst ist eine Stadt, die mich wirklich umgehauen hat. Ich bin ja ein Landei und lebe gern auf dem Land und auch jetzt in Rottweil. Ich lebe außerhalb von Rottweil, sehr ländlich, bin trotzdem in 8 Gehminuten auf dem Marktplatz. Aber so Großstädte haben es mir nicht angetan. Amsterdam, das war die erste Stadt, wo ich dachte, da könnte ich sogar leben. Da ist so viel freier Wind, den ich da ja auch besinge in dem Lied. Mhm. Und im Kontrast dazu eine festgefahrene, tote Beziehung, an der man doch noch festhält. Und darum geht es ja in dem Lied.
Dann ja in Hiddensee geht es auch ganz viel um diese Weite da und die verschiedenen Elemente, die es dort hat. Also das Meer, Wind, Sand. Also es hat fast schon so was Transzendentales.
Ja, schön, dass du es so empfindest, ja, genau. Ich denke, es gibt eben manche Momente, die kann man nur beschreiben, aber man kann es nicht benennen. Und von solchen Momenten, von so einem Moment erzählt Hiddensee, aber auch das Lied September auch. Ja. Das ist wenn die Reflexion über die Zeit zusammenfällt mit Erleben von Zeit. Das passiert ja ganz selten. Normalerweise denken wir über etwas nach oder wir sind drin. Es erscheint fast nicht möglich, gleichzeitig da zu sein, worüber man nachdenkt. Ja? Also weil kaum denkt man darüber nach, schwebt man ja drüber. Und beides zu sein, drin und gleichzeitig drüber nachzudenken, das sind so ein paar Momente im Leben und die sind für mich immer magisch. Und von dieser Magie, die man auch nicht wirklich benennen, von der man nur erfasst werden kann, erzählt eben Hiddensee oder auch September.
Und ist man sich währenddessen bewusst, dass man gerade so einen Moment hat? Oder auch wiederum wieder nur im Nachhinein?
Ja, es ist halt so, die Kunst ist, sich drüber bewusst zu sein und trotzdem nicht sofort dran kleben zu bleiben. Das ist mal raus. Das sind so zwei Strömungen, die beide fließen müssen.
Also nicht festhalten, sondern
weiter. Ja, es ist so ein bisschen eben nicht am Telefonhörer kleben, wenn das Gespräch zu Ende ist, sondern mit dem, was man gehört hat, auflegen und im Jetzt bleiben. Aber das ist alles sehr esoterisch und ich würde das so niemals in ein Lied packen. Ich versuche einfach immer, möglichst Atmosphäre zu beschreiben und auch die Wortwahl hat damit zu tun. Es gibt Wörter, wo man denkt, naja, die sagen doch genau das, was ich sagen will, aus, aber der Klang sagt etwas anderes. Und dann muss ich eben so lange suchen, bis ich ein passendes, besser klingendes Wort habe. Und das ist so meine Art von Zwanghaftigkeit, die versucht, eben der Weite zu dienen. Das ist ein bisschen paradox, aber da war auch Christoph Stählin ein ganz guter Lehrer diesbezüglich.
Ja, vielen Dank bis hierhin, Annette Kuhr.